Heute zu Gast bei Behind the Sea, Rebecca Koch. Rebecca war die letzten Jahre in diversen Chief People Officer Rollen, hat eigentlich mal Mathe studiert und in Finanzen promoviert, war dann bei Bain in der Beratung und mit 32, wie gesagt, das erste Mal in der Gesamtverantwortung HR. Was sie von dem Term Human Resources hält, was die HR-Challenges aktuell sind und mit was sie sich am meisten beschäftigt, das haben wir alles im Podcast besprochen. Kaum eine Rolle, die es heute gibt, wird es noch in dieser Form geben. Und da spreche ich natürlich von der Zukunft und von Technologie und was für einen Impact sie auf unser Leben und unsere Gesellschaft haben wird. Sehr, sehr spannende Themen. Wir gehen rein mit Rebecca Koch. Los geht's! Jede Woche spreche ich im Behind the Sea Podcast mit Top-Level-Managern und Managerinnen. Alle haben ein Problem. Sie kommen nicht an die richtigen Leute zur richtigen Zeit für ihre Herausforderungen im Geschäft. Egal ob für permanente Rollen oder interimistische Aufgaben, wie zum Beispiel M&A-Projekte, Systemeinführungen, Neuaufbau und Umbau von Abteilungen oder ganze Organisationstransformationen. Oftmals mangelt es an der richtigen Ressource oder eben Kompetenz. Wenn dich das aktuell auch herumtreibt, dann komm gerne auf mich zu. Wir können einmal unverbindlich zu dem Thema sprechen. Mehr Informationen findest du auch auf atreus.de. Ich freue mich auf deine Nachricht, auf LinkedIn oder eben via Mail. Und jetzt zurück zum Podcast. Rebecca, willkommen im Podcast.
Hey, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, schön, dass du gekommen bist. Ich freue mich immer, wenn mich die Leute auch im Studio besuchen. Fangen wir doch mal an. Stell dich erstmal unseren Zuhörenden vor und sag uns, was du so machst.
Gerne. Also Rebecca Koch, Chief People Officer, mit über 15 Jahren Erfahrung in HR-Leadership-Rollen. Ich war in ganz unterschiedlichen Unternehmen unterwegs, habe auf verschiedenen Kontinenten gearbeitet, aber es gibt so einen roten Faden in meinem Leben. Ich war immer für Unternehmen tätig, die sehr stark gewachsen sind und gleichzeitig einen großen Druck hatten, profitabler und effizienter zu werden. Und wenn man das beides zusammennimmt, dann ist klar, das geht nicht ohne Transformation. Und das ist es eigentlich, was mich so mein Leben lang oder zumindest mein Berufsleben lang begleitet. Ja.
Was genau ist bei Chief People Officer drin oder ist es was anderes als sozusagen der CHRO?
Es ist der CHRO, nur dass wir mehr Wert darauf legen, dass wir nicht über Human Resources sprechen. Ganz ehrlich, mir ist es egal.
Das Wort eigentlich.
Mir ist es eigentlich egal, wie man das nennt. Früher habe ich immer gesagt, man darf nicht mehr HR sagen. Das würde ich heute nicht mehr sagen, denn letztlich kommt es darauf an, was machst du und wie gestaltest du HR?
Es ist ja, da werden wir später noch drüber sprechen, haben wir im Vorgespräch gerade schon gesagt, das Thema AI und dann geht es ja wirklich so darum, dass viele sagen und auch der Tenor ist, es geht eigentlich noch mehr um die Menschen und der Mensch steht immer noch sehr stark im Mittelpunkt. Ich glaube, wie das am Ende dann aussieht, das kreieren ja jetzt so ein Stück weit wir auch selber. Mhm. Aber eigentlich müsste doch dann der Chief People Officer eigentlich fast die wichtigste Rolle sein.
Du, danke, dass du das sagst. Ja, das kann ich nur so unterstreichen. Aber grundsätzlich, also jetzt ernsthaft, ich finde, es gibt keine Rolle im Unternehmen, die wichtiger ist als die andere. Mhm. Ein paar sind visibler, ein paar haben eine größere Verantwortung. Aber es würde eine Rolle im Unternehmen nicht geben, wenn sie nicht ihre Berechtigung hätte. Mhm. Und ich finde, deswegen, wenn man so daran geht, sind alle Rollen gleich wichtig. Denn ein Unternehmen würde nicht funktionieren ohne die ein oder andere Rolle. Und ich glaube, wenn man das so im Hinterkopf behält, das macht auch viele Diskussionen leichter oder besser, weil man eben wirklich auch alle Meinungen mit einbezieht, weil man aufmerksamer durchs Leben geht. Also ich mag dieses Hierarchische nicht. Und auch diese Denkweise, die eine Funktion ist wichtiger als die andere, damit kann ich wenig anfangen.
Ja, nee, macht auch Sinn. Aber ein bisschen Fangfrage.
Du, aber ich mag auch den Begriff HR. Den habe ich zwar früher verteufelt, weil der immer so ein bisschen nach Human Resources, so nach Nummern klang. Ja, wir haben ja so jeder hat eine Personalnummer. Mittlerweile finde ich den Begriff gar nicht mehr so verkehrt, weil Human Resources, da geht es eben nicht nur um die eine Ressource, den einen Menschen, sondern es geht um alle Ressourcen, die wir mitbringen. Ne? Die Kreativität, die wir mitbringen, die Kompetenzen, die wir mitbringen, aber auch unsere Emotionen, unsere Erfahrungen. Also gerade im Kontext von AI finde ich den Begriff Human Resources eigentlich gar nicht so unpassend.
Ja, stimmt. Macht Sinn. Guck mal, sprechen wir später gerne nochmal ein bisschen drüber. Erklär uns doch mal, was du so gemacht hast. Also wie hat es angefangen? Was hast du mal studiert oder wo müssen wir anfangen, damit wir es verstehen?
Puh, wo müssen wir anfangen? Also ich habe nach der Schulzeit das gemacht, was ich am besten konnte. Mhm. Mathematik studiert, dann in Finanzen promoviert. Mhm. Und danach bin ich eigentlich immer in das berühmte kalte Wasser gesprungen. Mhm. Sei es bei Bain in der Unternehmensberatung gestartet und da sagt man ja so schön, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Also das ist ja auch durchaus anstrengend, aber dafür ist die Lernkurve auch ein bisschen steiler. Und hatte dann meine erste HR-Gesamtverantwortung für Deutschland. Ich glaube, da war ich 32. Habe danach so ziemlich jede Rolle in der HR einmal inne gehabt, die man innehaben kann. Mhm. Dadurch lernst du auch eine Rolle erst. Ne? Du kannst dich super vorbereiten, aber wenn du eine Rolle machst, dann lernst du sie. War dann ein paar Jahre auch in Asien, habe in Singapur gelebt mit Verantwortung für Asien, Pazifik und da habe ich auch nochmal enorm viel mitgenommen. Okay. Also diese Schnelligkeit, diese Agilität, diese Can-Do-Mentalität in Asien, das ist beeindruckend zu sehen und ich versuche immer einiges von dem, was ich dort gelernt habe, wieder mitzubringen nach Deutschland und hier zu implementieren. Ja, das täte uns manchmal ganz gut, einfach ein bisschen schneller und agiler zu handeln.
Bestimmt. Das heißt, du Mathe studiert, Finanzen promoviert, dann Bain, das ist noch so, würde ich sagen, ja, verstehe ich. Also brauchen wir ja analytische Leute in der Beratung. Und dann bist du direkt in HR gegangen.
Dann war ich bei Air Berlin. Ah. Manchen sagt das noch was. Ne? Das ja, wird also, verblasst irgendwann.
Ja.
Da hatte ich eine ganz spannende Rolle, so an der Schnittstelle zwischen HR und Business.
Okay.
Habe die Personalentwicklung mit aufgebaut, das Recruiting für Air Berlin geleitet. Habe aber auch das, was wir damals die technische Schule genannt haben, also wirklich Trainings für Fluggerätmechaniker geleitet und auch mit weiterentwickelt. Also ganz spannend, also so an dieser Schnittstelle zu sein. Und ich, das glaube ich, prägt auch heute noch mein Handeln, dass ich mal wirklich auch Verantwortung für ein Business hatte, für einen Umsatz hatte. Das hilft, auch nochmal besser zu verstehen, wann ist HR-Arbeit, was müssen wir wirklich leisten und wie müssen wir auch agieren, damit es für das Business relevant ist. Und auch das, ich meine, ich sage immer, ich habe Mathematik studiert und verstehe die Zahlen, aber ich habe einfach gemerkt, in all meinen Rollen, es hilft, wenn man die Zahlen versteht, wenn man sie mit Leben füllen kann und wenn man vor allen Dingen im HR-Bereich, wo wir uns ja häufig auch dem Vorwurf ausgesetzt sehen, dass das alles so nice to have ist, gerade so Themen wie Kultur und Führungsarbeit, wenn man diese Themen wirklich mit harten Zahlen verknüpfen kann und zeigen kann, wie der Einfluss von diesen Themen auf Umsatz oder EBIT ist, ja, dann hört man uns auch zu.
Mhm. Können wir da mal so ein Beispiel machen? Ich habe zum Beispiel, ich habe so ein Beispiel, was mich beschäftigt. Und zwar, wenn du jetzt alles, was du in einem Unternehmen zulässt, wird ja auch irgendwie zur Kultur. Also wenn zum Beispiel Leute nicht in ein Meeting kommen, was aber ein Regelmeeting ist, kann man immer drüber streiten, ob es regelmäßig jetzt wichtig ist oder nicht wichtig ist, aber dann haben die ja immer Gründe dafür. Entweder sie haben keinen Grund und kommen nicht, dann kreiert es sozusagen, dass dem wird's, der darf, der kann das machen oder der oder die kann das machen. Wenn jemand sagt, ich komme nicht, weil ich habe ein wichtiges familiäres Thema, dann heißt es, okay, Family First, der kommt nicht wegen der Familie, abgesagt. Wenn jemand sagt, ich komme nicht wegen einem Kundenthema, dann kreiert es ja indirekt die Kultur zu sagen, der Kunde kommt vor den internen Themen. Oder?
Genau, also es ist grundsätzlich, wie man mit solchen Verhaltensweisen umgeht, das sagt einiges über die Kultur aus und das prägt ja auch Kultur. Mhm. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir uns darüber klar sind, in jedem Unternehmen, welche Kultur brauchen wir denn, die unser Business trägt und unser Business voranbringt und nicht unser Business sabotiert. Und diese Kultur dann auch systematisch zu entwickeln, das ist eben Aufgabe des gesamten Management-Teams und HR leistet da einen großen Beitrag, weil viele Themen mit HR verknüpft sind. Aber das ist so wichtig und ich finde, dieser Schritt fehlt manchmal. Kultur ist eben nicht nur nice to have und wie gehen wir miteinander um, wenn keiner guckt, sondern Kultur hat einen Einfluss aufs Business. Und gerade diese Frage, was kommt denn first? Also ist der Kunde der Wichtigste, sind die Mitarbeiter die Wichtigsten oder sind die Shareholder am wichtigsten? Da sagen ganz viele Unternehmen, ist alles wichtig, aber de facto musst du dich entscheiden. Eins kommt als erstes.
Ja, richtig.
Und das zeigt sich in ganz vielen Kleinigkeiten und schwierig wird es, wenn das nicht konsistent ist. Wenn du an einer Stelle Verhaltensweisen tolerierst, die beispielsweise suggerieren, Kunde ist König und kommt immer als erstes und auf der anderen Seite hast du aber vielleicht Anreizmechanismen, dass die Shareholder zuerst kommen. Also du musst dich entscheiden.
Okay. Und dann, wenn wir jetzt, nehmen wir mal das Beispiel mit den Meetings, könntest du da jetzt auch eine EBIT-Relevanz ranschalten? Also würdest du zum Beispiel dann sagen, keine Ahnung, wir messen, naja, das weiß ich nicht, ob man das darf, aber wie würdest du da vorgehen?
Also. Du, ich gebe dir mal ein anderes Beispiel, ne? Also gerade wenn wir so über Kultur reden, du kannst ja durchaus mit einer Mitarbeiterbefragung auch messen, wo stehen wir denn bei unserer Kultur und wo stehen wir denn auch im Unternehmen in unterschiedlichen Bereichen, ne? Wo sieht es denn ganz gut aus und wo haben wir vielleicht auch noch ein bisschen Arbeit zu leisten? Und dann schaust du dir mal an, verknüpfst du das mit Daten wie beispielsweise Fluktuationsraten.
Okay, verstehe.
Und in der Regel kannst du eine ganz große Korrelation feststellen zwischen Fluktuation und zwischen den Bereichen, in denen vielleicht die Kultur nicht so gelebt wird, wie wir das möchten. Oder in denen vielleicht auch Leadership-Themen nicht so adressiert werden oder nicht so umgesetzt werden, wie wir das uns vorstellen. Ne? Und Fluktuation kostet. Und das kannst du ja auch messen, indem du die Recruiting-Kennzahlen parat hast und weißt, wie viel kostet dich deine Nachbesetzung. Und damit hast du auch einen direkten Zusammenhang zwischen Kultur und Führung in den Bereichen und dem Einfluss aufs EBIT.
Okay.
Denn Kosten haben Einfluss auf EBIT. Ja?
Okay. Ja, es ist ein schwieriges Thema. Wie geht man denn da vor? Also wie würdest du denn, wenn du jetzt den Auftrag hättest, Kultur erstmal aufzunehmen und dann zu verändern, wie würdest du da vorgehen? Also wie stellt man eigentlich fest, was hat man für eine Kultur? Weißt du, was ich meine?
Also ja, also ich würde tatsächlich eine Kombination machen aus Daten, und das geschieht am besten über eine Mitarbeiterbefragung, und dann kannst du dir noch viele andere Daten zurande nehmen und Gesprächen. Ne? Und dann siehst du, was macht denn zurzeit unsere Kultur aus? Wo stehen wir denn da? Und viel wichtiger ist aber auch zu definieren, wo wollen wir denn überhaupt hin? Welche Kultur brauchen wir denn hier? Welche Verhaltensweisen brauchen wir? Wie gehen wir mit unseren Kunden um? Welche Verhaltensweisen tolerieren wir? Und das so zu definieren, dass es wirklich unser Business voranträgt. Und dann geht es eben darum, das zu implementieren. Und da spielt HR eine Rolle, weil wir ganz viele Tools verantworten, die Kultur positiv beeinflussen können. Seien es Führungskompetenzen, sei es Kommunikation, sei es Kompetenzaufbau, sei es Anreizmechanismen, seien es aber auch Prozesse wie Recruiting-Prozesse, Beförderungskriterien etc. etc. Mit allem, was du machst, gestaltest du ja Kultur und beeinflusst du Kultur. Ich finde gerade dieses Kompetenzthema finde ich wichtig, weil das meistens unterschätzt wird. Also Kultur gilt ja auch so ein bisschen als so softes Thema, und das geht ja in Anführungsstrichen nur um Verhaltensweisen, und jetzt verhalten wir uns einfach mal alle anders. Das ist nicht so einfach. Ja, und das hat viel mit auch mit Kompetenzen zu tun. Kann ich denn ein anderes Verhalten auch zeigen, ne? Oder kann ich auch anders vorgehen in bestimmten Prozessen? Das erfordert Kompetenzen, die ich erstmal aufbauen muss.
Okay, interessant. Ja, ich finde das auch immer spannend. Also ich finde den Punkt, den du vorher gesagt hast, gut. Wenn man sagt, alles ist wichtig, das stimmt einfach nicht. Also ich kann mich zum Beispiel an ein kulturelles Thema erinnern. Das war dann auch so am Anfang meiner Karriere, da war ich auch in der Beratung. Da hatten wir zum Beispiel die ganz klare Regel, Client first. Also Client first. Dann kommt the firm und dann kommst du. Und das war erstmal so, wenn man das gehört hat, war es nur so, what? Und dachte sich so, was und so. Aber wenn man dann mal drüber nachgedacht hat und wenn man gemerkt hat, wie sich das dann auch quasi im Unternehmen gezeigt hat, klar, du hast selber schon angesprochen, in der Beratung kommt man oft als die eigene Person dann vielleicht am Ende, zumindest was die zeitliche Komponente und was die Lehrjahre dann sozusagen, wie du es genannt hast, angeht. Aber es hat eine klare Entscheidungslogik und man kommt sich da auch nicht so richtig in die Quere. Ne? Wenn halt ein Kunde einen um 22.30 Uhr schreibt, ob wir morgen um 7 Uhr das und das machen können, dann hast du es halt einfach immer noch gemacht. Da hast du es nicht abgelehnt irgendwie.
Und genauso gibt es auch Unternehmen, die sagen, bei uns kommt der Mitarbeiter zuerst.
Ja, genau.
Denn Happy Mitarbeiter bedeutet eben auch, dass die sich alle einsetzen und letztlich dann auch für unsere Kunden Mehrwert schaffen. Ist auch legitim. Also es gibt nicht richtig oder falsch hier. Ich glaube, ich muss mir nur sehr klar darüber sein, was kommt denn im Zweifel als erstes.
Ja, genau.
Und ich finde, bei vielen Unternehmen ist es ja so, dass letztlich die Shareholder als erstes kommen, aber kommuniziert wird, die Mitarbeiter kommen zuerst. Und das führt dann unweigerlich irgendwann zu einer Diskrepanz.
Ja.
Ne, das läuft gut, solange alles gut läuft, ne, ist das alles machbar. Aber wenn es dann eben mal nicht gut läuft, dann merkt man eben sofort, wo vielleicht auch unterschiedliche Verständnisse herrschten.
Verstanden, ja. Das heißt, man müsste dann aber auch in solchen Umfragen immer so wirklich die Frage stellen, also so nach dem, wird das auch so gelebt, müsste man dann quasi immer fragen zu den einzelnen Themen und irgendwie herauszufinden, ob die Leute, also ob quasi konsistent ist von dem, was kommuniziert wird, mit dem, was gelebt wird, oder?
Ja, und ich finde, mittlerweile gibt es ja auch gerade bei Mitarbeiterbefragungen viele Anbieter, die da Expertise aufgebaut haben und dich dann auch gut beraten, wie müssen die Fragen genau formuliert sein, damit ich auch das rausbekomme, was ich rausbekommen möchte und nicht irgendwelche erwünschten Antworten erhalte.
Verstehe, ja. Ja, spannend. Also hier hören ja viele Leute auch aus dem Mittelstand und aus dem gehobenen Mittelstand zu. Ich glaube, dass das schon noch ein Hebel ist, den man sich mal angucken kann. Ich glaube auch nicht, dass es so lange dauert, ne? Weil wenn man sich mal überlegt, man macht mal so eine Woche und steckt da mal eine Woche dediziert ein Team drauf, die das macht, kommt man schon ziemlich weit, glaube ich, oder? Also was diese Bestandsaufnahme angeht, jetzt nicht, was die Veränderung angeht, aber wenn du jetzt sagst, du machst mal so eine Umfrage, du führst mal Interviews.
Ja, das Thema klingt trivial und der Teufel steckt ja wie immer im Detail. Gerade wenn ich eine Mitarbeiterbefragung durchführe, da habe ich ein Mitbestimmungsrecht. Ne? Das heißt, je nachdem, wie komplex meine Mitbestimmung ist, kann das eben auch mal länger dauern. Ich brauche die Daten, ich brauche sehr gute Daten und wenn die nicht vorhanden sind, dann dauert es alleine, diese Daten zu beschaffen, dauert schon mal länger. Also eine Mitarbeiterbefragung in der Woche umzusetzen, das habe ich tatsächlich in Asien erlebt, aber in Deutschland noch nie.
Ja, okay, habe ich zu sehr asiatisch gedacht.
Dauert noch ein bisschen länger, ja, ja. Genau. Aber genau wie du sagst, es wäre eigentlich wünschenswert, eigentlich dürfte so ein Thema nicht länger dauern. Ne? Gerade okay. Wenn ich KI einsetze, dann wird sicherlich auch bald Lösungen geben, dass das deutlich schneller geht.
Dann führen wir mal kurz zu Ende. Was war dann die erste Chief People Officer oder CHRO-Rolle, die du gemacht hast?
Genau, ich bin dann bei CareFusion eingestiegen, ein amerikanischer Healthcare-Konzern. Da war ich Personalleiterin für Deutschland. Die sind dann kurz nachdem ich gestartet bin von Becton Dickinson übernommen worden. So bin ich Teil von Becton Dickinson geworden, habe dann dort die Verantwortung für Europa übernommen, hatte eine parallel eine globale Business-Partner-Rolle und habe dann die 3 Jahre diese Rolle gemacht, in denen wir quasi die Unternehmen zusammengeführt haben. Wir haben dann noch Bart gekauft. Große Transformation, also auch da wieder in vielerlei Hinsicht auch HR-Transformation durchgeführt. Und dann bin ich nach Asien gegangen, konkret in Singapur gelebt, hatte die Verantwortung für Talent and Culture in der Greater Asia Region, also dazu gehört alles in Asien plus Australien, Neuseeland. Also spannende Region, unfassbar divers. Ich habe auch vorher hier in Europa unsere Diversity-Initiativen mit auf den Weg gebracht und hätte immer gesagt, also ich bin sehr alert, sehr aufmerksam, was Diversity betrifft etc. Und dann kommst du nach Asien und stellst fest, okay, Diversity hat hier ein ganz anderes Level. Ja? Also die Vielfalt ist unfassbar beeindruckend, aber auch diese Agilität, wie schnell Dinge da auf den Weg gebracht werden und diese Mitarbeiterbefragung, die ich eben erwähnte, das war so ein gutes Beispiel. Ich habe die Idee geäußert, dass ich gerne zu bestimmten Themen mal unsere Führungskräfte befragen möchte und dann rennen alle los und es wurde umgesetzt. Das wurde zwar vielleicht nicht so perfekt umgesetzt, wie wir das hier in Deutschland machen würden mit wochenlanger Vorbereitung, aber ich hatte innerhalb von tatsächlich wenigen Stunden hatte ich erste Ergebnisse und die haben mir schon mal geholfen, mein Bild zu schärfen und darauf kann man aufbauen und das macht dich so viel schneller. Ja? Und ich finde gerade in jetzt unserer Zeit, wo die Dinge so unfassbar schnell geschehen, da ist manchmal Geschwindigkeit wichtiger als Perfektion, denn du kannst die Dinge auch nicht mehr perfekt planen. Ja, wir leben in so einer volatilen Welt, so viele unvorhergesehene Dinge passieren tagtäglich. Lieber starten, lieber machen, feintunen, schnell lernen, also auch wirklich schnell realisieren, was läuft gut, was läuft nicht. Vielleicht auch Themen stoppen, wenn sie nicht gut laufen und dann weitermachen und die Erkenntnisse implementieren. Das bringt uns, glaube ich, an mancher Stelle schneller und weiter vorwärts.
Okay. Da reden wir gleich nochmal ein bisschen drüber, wenn wir auch über das Thema, also was treibt natürlich HR-Themen gerade rum, was sind da die Challenges, was beschäftigt dich gerade am meisten? Da will ich da noch ein bisschen drüber sprechen, parke ich kurz.
Vielleicht machen wir noch einmal kurz das Thema zu Ende. Fertig, genau. Ich bin danach, sind wir 2021 mitten in der Pandemie zurückgekommen. Ganz ehrlich, das ist nicht unbedingt ein Spaß, in der Pandemie umzuziehen mit kleinen Kindern, ohne vorher mal reisen zu können, sich Dinge anzuschauen. Unser Container war dann auch, steckte fest hinter der Ever Given. Bringt nochmal so eine extra Spannung rein. Ja. Und war dann bei DB Schenker für Europa verantwortlich, 50.000 Mitarbeiter in meiner Verantwortung. Und natürlich auch eine sehr spannende Zeit, in der wir zum einen die Organisation transformiert haben, aber zum anderen natürlich auch den Verkauf vorbereitet haben. Und dann war ich jetzt zuletzt bei Nemetschek in der Gesamtverantwortung, Chief People Officer, MDAX-Konzern, MDAX-gelistet, Softwareunternehmen.
Sehr cool. Also auf jeden Fall auf einiges an Industrien schon gesehen. Mhm. Ja, was würdest du denn sagen, sind aktuell die größten HR, bleiben wir bei dem Term, finde ich ihn doch wieder gut, Challenges. Ist das Recruiting, ist das Retention, ist das Mitarbeiterentwicklung, was würdest du sagen, sind so die Challenges?
Also bei mir und auch wenn ich mit meinen CLO-Kollegen spreche, glaube ich, bewegt es gerade sehr viel und das ist alles, was mit AI zu tun hat. Und damit meine ich jetzt weniger die Implementierung von AI und wirklich das, die aktuelle Nutzung. Das ist zwar auch jetzt nicht trivial, das ist herausfordernd, aber ich meine insbesondere das, was damit langfristig einhergeht. Also die Rollen werden sich signifikant verändern. Wie nehmen wir unsere Mitarbeitenden mit auf diese Reise? Wie können wir schnell die Kompetenzen entwickeln, die wir brauchen? Wie wird denn eine Organisationsform in Zukunft aussehen, wenn wir auf der einen Seite AI-Agenten haben, die wir mitdenken müssen, die wir mitbetreuen müssen, die man ja auch steuern muss, kontrollieren muss, weiterentwickeln muss. Aber auf der anderen Seite auch dieses Zusammenspiel zwischen humaner und künstlicher Intelligenz haben. Was macht das mit Organisationsformen? Also dieses größere Thema, also wie wird AI wirklich unsere Arbeitswelt, unser Unternehmen, unsere Strukturen beeinflussen, das treibt mich zurzeit sehr um. Und das ist ja schon ein großes Thema, ein langfristiges Thema und dann, das hat aber natürlich auch Implikationen, die eher so auf der täglichen Ebene eine Rolle spielen. Also wie stelle ich jetzt sicher, dass unsere Mitarbeitenden sich alle weiterentwickeln können, ne? Dass sie die Kompetenzen erwerben, dass sie AI nutzen, dass sie begeistert sind, dass sie Freude daran haben, auch sich auf diese Reise zu begeben. Ne, das ist eine große Herausforderung.
Okay, verstanden. Ich habe es im Vorgespräch schon gesagt. Ich bin zu dem Thema irgendwie auf der einen Seite maximal optimistisch, weil ich mich immer über technologische Sachen freue und ich probiere die dann aus und verstehe schon auch, dass das dann natürlich negative Implikationen hat. Und wenn ich irgendwie auf das ganze Wissen zugreifen kann, kann ich natürlich auch das schlecht benutzen. Das ist mir schon bewusst. Trotzdem versuche ich da dann immer optimistisch zu bleiben, weil bis dato haben wir es ja auch als Menschheit irgendwie geschafft und wir hatten auch immer wieder solche Technologien, wo man hätte sagen können, da hätte man auch die Menschen mal ausrotten können. Aber irgendwie hat dann doch noch die Vernunft so ganz auf der Waage so überwogen und ich hoffe, dass das weiter so bleibt. Auf der anderen Seite bin ich aber auch total verwirrt, weil ich mir dieses Argument, ja, die machen dann halt was anderes. Das kann ich noch nicht ganz durchdenken. Also wenn jetzt wirklich eine AI und kommt und dann wird Robotics irgendwann kommen und wir gehen mal ein bisschen weiter in die Zukunft, dann hat man wirklich so quasi, ich habe letztens irgendwie so ein Beispiel gehört, eine Insel voller, also Millionen Leute, die alle smarter sind als jeder Mensch und die alle sozusagen das Gleiche auch, sag ich mal, mechanisch können. So, dann hast du diese Insel voller Leute und they are willing to work for free. Ja, also die möchten auch noch sozusagen umsonst arbeiten fast, nahezu. Wird wahrscheinlich irgendeine Kooperation dahinter stellen, die dann schon Geld verdienen möchte. Und wenn einer was falsch macht, sagen wir mal in der Produktion, dann lernt er, dass das falsch war und dann lernen es alle. Ist ja super verrückt. Was bleibt dann noch und was muss man dann eigentlich denn noch machen? Was sind denn dann die anderen Aufgaben, die entstehen? Das kann ich mir gerade gar nicht vorstellen.
Ja, und ich glaube, das können wir uns auch noch nicht richtig vorstellen, weil wir es auch noch nicht wissen. Mhm. Und das finde ich ist ja auch gleichzeitig das Spannende an dieser AI-Transformation. Du hast ja sonst bei jeder Transformation immer jemanden, der hat das schon mal genauso gemacht. Und der weiß genau, wie es hinterher aussieht. Und diesmal sitzen wir alle in einem Boot. Keiner von uns weiß, wie die Zukunft aussieht. Klar, manche haben eher eine Vorstellung als andere, aber wir wissen es de facto nicht. Wir sind noch nicht durch diese Transformation gelaufen. Ich glaube, dass wir sehr viele neue Rollen haben werden. Rollen, von denen wir heute überhaupt noch nicht uns vorstellen können, dass sie gibt. Es werden neue Rollen entstehen. Wir werden komplett anders arbeiten. Ich glaube, kaum eine Rolle, so wie sie heute existiert, wird bestehen bleiben. Und was wir natürlich jetzt zurzeit sehen, ist, dass KI vor allen Dingen auch genutzt wird, um effizienter zu werden. Und das heißt dann eben, dass wir auch jetzt erstmal temporär weniger Leute brauchen. Ich glaube tatsächlich, dass das ein temporäres Problem ist. Wir waren ja in der Vergangenheit immer sehr gut darin, jegliche Zeitgewinne, die wir durch Effizienzsprünge realisiert haben, wieder mit neuer Arbeit zu füllen. Und das werden wir auch diesmal wieder tun. Ich glaube in keinster Weise, dass wir alle bald on the beach sind, wie wir so schön sagen, und nichts zu tun haben. Daran glaube ich nicht. Wir werden alle unfassbar beschäftigt sein. Wir werden aber sehr viel anders arbeiten, als wir das heute machen. Sehr viel agiler, viel kollaborativer. Es wird ganz andere Kompetenzen benötigen. Aber weißt du, auch eine AI muss erstmal entwickelt werden, die muss implementiert werden, die muss gesteuert werden, die muss überprüft werden. Und ja, das kann teilweise, können das irgendwann auch AI-Agenten machen. Trotzdem werden wir das immer noch einmal, irgendjemand wird immer noch mal einen Blick drauf haben. Die muss weiterentwickelt werden. Ne? Da muss das Zusammenspiel funktionieren. Und ich glaube auch, die AI kann letztlich ganz viele ganz viele Kompetenzen, die wir heute haben, kann die AI auch lernen. Und wir sagen zwar heute, was bleibt von Menschen? Wir sind kreativ, wir sind empathisch. Da sehen wir mittlerweile, dass auch die AI selbst in diesen Bereichen richtig gut wird und uns teilweise überlegen ist. Aber eins kann sie nicht, und das ist Mensch sein. Mhm. Und wir werden alle in der einen oder anderen Stelle doch Menschen haben wollen und mit Menschen agieren wollen. Und das wird sehr unterschiedlich sein, wo das der Fall ist. Aber deswegen glaube ich in keinster Weise, dass wir irgendwann nur noch von Robotern und künstlicher Intelligenz umgeben sind, sondern es wird auch Menschen geben, und Menschen werden auch beschäftigt sein. Und vielleicht auch mehr, als wir das uns heute wünschen.
Ja, total. Ich denke mir, dass das wahrscheinlich dann auch zu irgendeinem gewissen Grad dann so sein wird, dass man in den Arbeitsprozessen, so wie wenn man bei so einer Hotline anruft, und dann manchmal funktioniert es ja ganz gut, ne? Dann gibt man dann so eins und dann wird man dazu irgendwas durchgestellt, dann sagt man Customer Support und dann kommt irgendwas und ja. Vertragsdaten und so weiter. Aber irgendwann hat man auch so Themen, wo man sagt, bitte mit einem Mitarbeiter verbinden. Ja. Ich glaube, dass das noch in andere Bereiche halt kommen wird, wo man dann sagt, okay, bitte mit einem Mitarbeiter oder bitte ja. Human Contact oder sowas, ne?
Oder vielleicht zahlst du irgendwann dafür, dass du einen direkten Mitarbeiter hast. Ja. Ich glaube aber auch, dass das bisher nur eine temporäre Situation ist. Wir werden irgendwann nicht mehr in Warteschleifen hängen und uns durch diese wirklich nervigen Algorithmen teilweise wählen müssen. Jetzt drücken Sie bitte die 1 und jetzt bitte die 2 und jetzt wieder die 1. Sondern irgendwann werden wir der AI sagen, wir haben folgendes Problem. Ja, und dann wird es gelöst. Mhm. Oder auch nicht. Mhm.
Versuchen wir trotzdem mal irgendwie so eine dieser Sachen uns vorzustellen. Was ich in den letzten Wochen mal wieder diskutiert habe, war, als wir quasi, früher musste man jagen und dann musste man rausgehen und sich seine Beuten und so zusammensuchen, und deswegen gab es keine Gyms. Ja,
guck mal, ich finde, das ist ein gutes Beispiel. Wir müssen heute nicht mehr jagen.
Genau.
Und trotzdem gibt es Leute, die jagen.
Ja, stimmt. Ja, stimmt. Es wird auch wahrscheinlich noch Leute geben, die dann so nostalgisch irgendwo Buchhaltung machen, meinst du so?
Ja, guck mal, und wir müssen auch heute, musst du nicht zwingend in den Supermarkt gehen, du kannst dir die Sachen liefern lassen. Und trotzdem gehst du manchmal in den Supermarkt, weil einfach Einkaufen ja auch Spaß macht.
Okay, das heißt, in der Zukunft kann man vielleicht dann noch so in so einzelne Supermärkte gehen und dann trifft man so ein paar andere, gehst du auch mal wieder per Hand einkaufen?
Und gehst du auch mal wieder selbst einkaufen und kochst du auch heute selbst, oder?
Ja, wir haben gestern auch gekocht. Was?
Aber sorry, ich habe dich unterbrochen.
Eben. Ja. Nee, was ich mir dann gedacht habe, ist, wenn man jetzt quasi nicht mehr so viel denken muss in Zukunft, und ich merke das schon bei mir auch teilweise jetzt, ne? Also ich habe gerade, wenn ich so viele Dokumente, die ich nicht selber lesen muss und mir zusammenfassen lassen kann, und dann arbeitet, das ist ganz anders. Also der kognitive Aufwand, der ist schon anders, wenn man sich fertige Sachen nimmt und die dann hin und her schiebt und umbaut und macht. Das ist schon noch da, aber so richtig harter, ich lese jetzt mal 30 Seiten am Stück, macht man eigentlich, wenn man ein Buch liest oder so, aber sonst so im Arbeitskontext, muss ich fairerweise sagen, ich habe schon lange keine 30 Seiten mehr am Stück gelesen, muss ich echt sagen.
Ja.
So, geht man dann in der Zukunft in ein Gehirn-Gym, zum Beispiel.
Gutes Beispiel. Sehr gutes Beispiel. Ja. Denn das ist tatsächlich eine der Sorgen, die ich eher habe, dass wir einfach verdummen.
Genau.
Das sehen wir auch jetzt schon, wie viele auch KI nutzen, ohne nachzudenken. Und deswegen gebe ich immer gerne den Tipp, wenn ihr ChatGPT oder ein anderes Tool nutzt, macht euch zuerst selbst Gedanken, überlegt, wie würdet ihr es aufbauen, was würdet ihr schreiben, was wären eure Ideen, und dann nutzt ChatGPT. Mhm. Und dann vielleicht kommen bessere Ideen, andere Ideen, vielleicht kommen auch schlechtere Ideen. Und dann integriert es und dann seid kritisch. Und ich glaube, dieses kritische Denken ist total wichtig, gerade weil auch gerade so viel Fake News umhergeistern, gerade weil auch die KI nicht perfekt ist, ist kritisches Denken wahrscheinlich eine der Kernkompetenzen in der Zukunft. Aber genau wie du sagst, wir müssen, glaube ich, und wir werden wahrscheinlich auch irgendwelche Lösungen finden, um uns geistig fit zu halten. Und es gibt ja schon den einen oder anderen Wissenschaftler, der prognostiziert, dass wir gerade am Peak unserer Intelligenz sind. Ne? Dass wir nie wieder so intelligent sein werden. Und genau wie du sagst, wie, wenn man mal wirklich ehrlich ist, wie schwer fällt es einem denn auf einmal beispielsweise ein Buch zu lesen oder einen 30 Seiten Artikel zu lesen? Ja, man kann sich jetzt alles schön zusammenfassen, aber ich finde, es macht was mit einem, wenn man einen Artikel sich nicht zusammenfassen lässt, sondern den liest, von Anfang bis Ende liest, das macht ja auch etwas mit dem Gehirn. Da entwickeln sich Gedanken weiter und man bekommt eben nicht nur die Zusammenfassung präsentiert, sondern entsteht im Gehirn. Das zeigt, das wissen wir auch von Kindern, dass wenn sie Dinge selbst aufschreiben und nicht einfach nur lesen oder ein Video sehen oder vielleicht auch selbst nur tippen, dieses handschriftliche Schreiben, das hat einen Effekt aufs Lernen, einen positiven Effekt.
Ja, interessant.
Ja, spannendes Thema. Da ergeben sich ja bestimmt auch so die eine oder andere Business-Idee draus, ne?
Ja, voll, also ganz andere Industrien. Ich denke zum Beispiel dran, ich bin so Fitness-Tracker-Mensch und habe auch schon alle getestet, die es gibt. Jeder, der den Podcast hier regelmäßig hört, der weiß, dass ich da auch manchmal drüber spreche. Mhm. Und da trackt man ja so Steps und Aktivität, ja, und sowas. Ich denke mir dann so, trackt man in der Zukunft dann so Seiten, die man gelesen hat. Und dann sagst du die App, noch 7 Seiten lesen.
Oder,
und dann haben sie jetzt gelernt.
Ja, ja, ja. Oder, oder nicht nur Anzahl lesen, sondern wie sehr hast du dein Gehirn herausgefordert? Ja,
sowas.
Und tracken wir vielleicht Gehirnaktivität. Und dass wir auch alle Bereiche gleichermaßen genutzt haben. Da kommen ja gerade so viele Ideen, was man daraus machen könnte.
Ja, total. Und weißt du, was gerade so ein Trend ist, den ich so ein bisschen verfolge, ist IRL im Streaming. Das heißt, man guckt sich Leute irgendwie so einfach in Real Life sozusagen an. Ich sehe das manchmal im Gym, gerade wenn ich wenn man in größeren Gyms ist, in größeren, jetzt nicht so in so kleineren, da ist man meistens dann doch noch irgendwie so in Gruppen oder so, aber in so größeren Gyms, da gucken manchmal Leute Stream von jemandem, der im Gym ist, währenddessen sie im Gym sind.
Ich finde sowas ja total befremdlich, muss ich ehrlich sagen. Ja, also ich mache das nicht, aber ich mache so einiges nicht, was viele andere machen und bin einfach manchmal sehr erstaunt. Also ich gucke mir auch nicht, ich mache keine Videospiele, ich würde mir aber auch schon gar nicht anschauen, wie jemand sich kommentiert, wie jemand ein Videospiel macht. Also ich kann damit nichts anfangen, genau, aber das heißt ja nicht, dass es da nicht einen Riesenmarkt für gibt.
Genau, und auch es gibt auf YouTube auch Videos, wo man sich jemanden anguckt, der lernt. Da läuft dann so ein Timer, so ein Pomodoro-Timer, irgendwie 20 Minuten lernen, 5 Minuten Pause, da ist ja irgendwie so Research dahinter, das macht schon Sinn. Und dann stellst du deinen Laptop auf, du lernst, machst du deine Lernarbeit. Neben dir läuft ein Screen, wo auch jemand sitzt und lernt und vielleicht noch dieser Timer läuft und vielleicht noch so diese Fokusmusik im Hintergrund.
Guck, aber das zeigt uns ja wieder, dass auch da wieder Jobs entstanden sind, von denen wir vor 10 Jahren nicht geglaubt hätten, dass es die jemals gibt. Und genauso wird das weitergehen. Es wird auch weiter neue Jobs geben, von denen wir heute nicht denken, dass es die geben wird. Ja. Und das ist ja auch gut so, denn ich glaube, der Mensch braucht eine Beschäftigung. Und das täte uns nicht gut, wenn wir uns nicht auch geistig herausfordern würden.
Total. Was würdest du denn machen, wenn wir da sind, wenn wir in diesem Zeitalter sind, wo man nicht mehr arbeiten muss? Also wenn quasi alle, wir sind so, der Elon Musk sagt ja, wir kommen in ein Zeitalter der Abundance, also wo wir im Überfluss leben und AI die ganze Arbeit macht und jedes Problem löst und wir dann sozusagen uns überlegen können, wie wir überhaupt noch sinnvoll auf der Erde existieren. Ja, was würdest du dann machen?
Du, ich kann dir eins sagen, ich werde jedenfalls nicht am Strand liegen, sondern ich werde mir wahrscheinlich auch wieder neue Jobs suchen, die es heute noch nicht gibt. Ich habe ganz viele Ideen, die ich gerne irgendwann realisieren möchte. Mhm. Ich glaube, es ist ja auch bekannt, dass ich gerne Rad fahre. Ich war jetzt gerade in Dubai im Februar und habe da an einem 92-Kilometer-Rennen teilgenommen.
Rennrad,
und,
oder?
Genau, Rennrad, ja. Und da gibt es noch so dieses ein oder andere Rennen auf der Welt, wo ich gerne teilnehmen würde. Mhm. Das kann man ja auch vieles kombinieren mit anderen Themen. Also ich glaube, mir wird nicht langweilig werden. Ja. Und dann die ein oder andere Business-Idee, die auch jetzt mit KI zu tun hat. Ich habe wenig Sorge, dass mir irgendwann langweilig wird.
Sehr gut. Kannst du so ein paar Sachen nennen noch neben dem Fahrrad? Weil du meinst, du hast noch ein paar Ideen, die du irgendwann umsetzen willst.
Im Januar war ich auf dem Kilimandscharo, also es gibt auch noch so den einen oder anderen Berg, der darauf wartet, bestiegen zu werden, aber auch gerade sind ja so ein paar Themen angeklungen, also was ist denn mit einem Gym fürs Gehirn?
Ja, genau.
Finde ich total spannend, da jetzt mal drüber nachzudenken, wie so etwas aussehen könnte.
Ja, können wir machen. Herzlichen Dank, das hat mega Spaß gemacht. Ich glaube, wir hatten heute auch mal eine Episode, wo wir ja einfach mal auch tiefer in so Themen reingetaucht sind. Das hat echt Spaß gemacht, speziell eben auch in die HR-Themen. Vielen Dank, dass du dabei warst.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Super. Wer jetzt noch zuhört, der hat genauso viel Spaß gehabt wie ich immer. Der ist bis zum Ende geblieben und nicht, weil er so wie ich der Host bin, sondern weil er oder sie gerne zugehört hat. Deswegen freue ich mich über Feedback. Also lasst uns gerne für den Podcast mal eine Bewertung da oder auch ein Abonnement. Die meisten, die zuhören, die haben das gar nicht abonniert. Das ist nicht schlimm. Ihr könnt natürlich auch zuhören, ohne zu abonnieren. Aber so ein Abo kostet euch wenig, gerade wenn ihr regelmäßig zuhört. Und es hilft mir, dieses Format noch ein bisschen bekannter zu machen. Und dann kriege ich natürlich auch immer wieder bessere Gäste und kann das weiterhin alles am Leben erhalten. Apropos am Leben halten, das Ganze funktioniert, weil ich natürlich auch noch einen anderen Job ausübe. Und zwar ist das Executive Search and Interim Management. Sprich, wenn ihr gerade nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit bei euch im Unternehmen habt, dann kommt einmal auf mich zu. Wir sprechen gerne mal halbe, dreiviertel Stunde, gucken, wo es klemmt. Und vielleicht habt ihr ja sogar eine Lösung im Unternehmen, die wir zusammen ausarbeiten können oder im eigenen Netzwerk. Das ist oftmals auch die Lösung. Oder wir haben einen sehr gut qualifizierten Talentpool. Und wie gesagt, die Services Executive Search and Interim Management und können euch da sicherlich bei was auch immer gerade ansteht, helfen. Rebecca, ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir.
Danke, bis dahin.